Laut dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Joachim Detjem gibt es politische Bildung, seitdem es die Menschheit gibt. Denn jede Gesellschaft muss eine politische Ordnung herstellen, um zu existieren und diese für ihren Fortbestand an die nächsten Generationen weiter vermitteln. Funktionen der politischen Bildung sind mittlerweile, die politische Mündigkeit des Individuums herzustellen, seine Qualifizierung zu einem funktionierenden Mitglied der Gesellschaft, die Stabilisierung der jeweiligen Herrschaftsordnung und die Verankerung geistiger Grundlagen im Bewusstsein der Menschen. Die fünfte und letzte Funktion sei laut Professor Detjem mehr ein Auftrag als eine Funktion, nämlich die Verbesserung gesellschaftlich-politischer Zustände, in dem politische Bildung zur Aufklärung beiträgt und das Individuum zu einem selbstdenkenden und handelnden Wesen macht. Man wird also in die Lage versetzt, nicht nur die existierenden gesellschaftspolitischen Verhältnisse zu begreifen, sondern diese auch zu kritisieren und die Kritik in eine Praxis umzusetzen. Wir möchten uns im folgenden Beitrag mit diesem Auftrag politischer Bildung auseinandersetzen und das am Beispiel der Frauenbewegung. Da Bildung nicht nur eine der Forderungen politischer Frauenbewegungen war, sondern auch deren Grundlage für ihr Bestehen, blicken wir zunächst auf die Geschichte der Frauenbildung. Im Anschluss daran werden wir uns aktuelle Beispiele und Diskurse politischer Bildungsarbeit für Mädchen und Frauen widmen. Wir beginnen mit einem Blick auf das 19. Jahrhundert. Der dort geborene Neuhumanismus wollte die Erschaffung eines mündigen und individuell gebildeten Bürgers, so die Theorie. Die Bildung für Frauen war damals jedoch mehr als mangelhaft. Mädchen wurden maximal bis zu ihrem 14. Lebensjahr unterrichtet, in Grundlagen des Lesens, Rechnens und in einigen Sprachen. Auch künstlerische und hauswirtschaftliche Bildungsangebote waren für einige Frauen aus bestimmten Schichten möglich. Ein breiteres Bildungsangebot wurde zum damaligen Zeitpunkt jedoch für nicht nötig befunden, denn bis in die 60er Jahre des 19. Jahrhunderts galt die Mädchenbildung vor allem der Einübung in ihre bürgerliche Geschlechterrolle. Die Frau wurde auf ihre Rolle als Ehefrau, Hausfrau und Mutter vorbereitet. Die einzigen Berufe, die zur damaligen Zeit einigen Frauen offen standen, fanden sich in den sozialen Bereichen. So gab es die Möglichkeit, Volksschullehrerin, Gouvernante oder Erzieherin zu sein. Im Zuge der Industrialisierung wurden jedoch immer mehr Arbeitskräfte gebraucht. Frauen wurden dabei vor allem in Verwaltungs-, Dienstleistungs- und im Erziehungsbereich eingesetzt. Die Professionalisierung verschiedenster Berufszweige ging auch einher mit dem Bedarf an Ausbildungsmöglichkeiten. Parallel zur Möglichkeit beruflicher Erwerbstätigkeit gründeten sich zu dieser Zeit Frauenbildungsvereine und forderten mehr Teilhabechancen. Dies geschah damals allerdings weniger aus einem emanzipatorischen Anspruch heraus. Beim Kampf der Frauen, erwerbstätig sein zu können, ging es vielmehr um das Überleben der eigenen Familie. Politische Bildung spielte in dieser Zeit noch keine Rolle. Die finanzielle Not allein hat Frauen aber nicht nur davon abgehalten, sich politisch zu emanzipieren. So bestimmte auch das preußische Vereinsgesetz aus dem Jahre 1850, dass es Frauen verboten war, sich politisch zu organisieren oder gar zu beteiligen. Was aber nicht heißt, dass es zu dieser Zeit keinerlei politische Forderungen und Gedanken zur Gleichstellung von Mann und Frau gegeben hätte.
Die Frauenfrage in der Gegenwart ist eine akute geworden. Auf der einen Seite werden die Ansprüche immer radikaler, auf der anderen die Abwehr immer energischer. Letzteres ist erklärlich. Je dringender die Gefahr der Fraueninvasion in das Reich der Männer sich gestaltet, je geharnischter treten ihr die Bedrohten entgegen.
Schreibt Hedwig Dohm, deutsche Schriftstellerin und Frauenrechtlerin, im Jahre 1902 in ihrem Werk Die Antifeministen. Dohm forderte gleiche Bildungschancen für Mädchen wie für Jungen. Ihrer Überzeugung nach war dies der einzige Ausweg für Frauen, ihre ökonomische Selbstständigkeit und somit Unabhängigkeit erreichen zu können. Mutig waren diese Forderungen in einer Zeit, in der Frauen keinerlei politische Ausbildung zugestanden, geschweige denn politisches Engagement ihrerseits erlaubt war. Dies änderte sich am 15. Mai 1908, als das sogenannte Reichsvereinsgesetz in Kraft trat. Dieses erlaubte Frauen erstmals die Mitgliedschaft in Parteien oder politischen Vereinen und war damit ein bedeutender Schritt für die Gleichberechtigung der Frauen. Es ermöglichte erste legale Zusammenkünfte, Tagungen und Kongresse von Frauenvereinen. Der engagierte und beharrliche Kampf bürgerlicher und proletarischer Frauen hatte diesen Wandel herbeigeführt. Obwohl alle Frauenrechtlerinnen zur damaligen Zeit bessere Bildungschancen forderten, gab es doch einige Unterschiede in der Ausrichtung dieser. Die Mehrheit der bürgerlichen Gesellschaft war der Ansicht, dass Frauen eine Art Doppelrolle haben sollten. Sowohl funktionierende Hausfrau und Mutter, als auch eine politisch und kulturell kompetente Frau. Bildung sollte dazu dienen, sich tüchtig zu machen zur Leistung im Staat. Die politischen Forderungen bezogen sich dabei aber vor allem auf berufliche sowie hauswirtschaftliche Ausbildungen. Die politische Bildung für Frauen der bürgerlichen Mitte bezog sich zwar immer auf die sogenannten geschlechtlichen Wesensunterschiede zu den Männern, dennoch wurden mit den Forderungen dieser Frauen wichtige Veränderungsprozesse für die Bildung von Mädchen und Frauen umgesetzt. Wesentlich radikaler und bildungspolitischer waren dagegen die radikalen Feministinnen.
Wir sind die Kämpfer fürs Frauenrecht, sind furchtlose Streiter für unser Geschlecht. Wenn wir den Mann auch zweifellos verehren, wird er doch zum Glück in Gruppen reichlich blöde.
Die Radikalen kamen vor allem aus dem liberalen Bildungsbürgertum. Sie hatten einerseits Zugang zu humanistischen und aufklärerischen Wissen, andererseits spürten auch sie, dass sie innerhalb ihrer Rolle als Frau bestimmter Freiheiten beraubt wurden. Charakteristisch für die radikalen Feministinnen war die Umsetzung ihrer Forderungen durch die Verknüpfung von Bildung und dem Lernen mit politischer Aufklärung und Aktion. Sie setzten sich schon früh für die Öffnung von Bildungswegen für Mädchen ein, denn Bildung war für sie die Voraussetzung für individuelle und gesellschaftliche Veränderungen. Und diese sollten sein: Gleichberechtigung der Geschlechter in allen Lebenslagen und damit ein Abschaffen von männlicher Dominanz in Recht, Politik, Wirtschaft sowie der Kultur. Auch in der proletarischen Frauenbewegung spielte politische Bildung eine große Rolle, wenn nicht sogar die größte von allen politischen Strömungen der Frauenbewegung.
Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn ein Geschwätz nicht satt. Das schafft kein Essen her.
So war die proletarische Frauenbewegung im 20. Jahrhundert die zahlreich stärkste Frauenorganisation.
Rum links, zwei, drei, rum links, zwei, drei, wo dein Platz genossen ist. Weil ich ein bin, ja, weil du ein Holzkopf, weil du auch ein Arbeiter bist.
Um sozialistische Interessen zu formulieren und Rechte einzufordern, war Bildung unabdingbar. Ihre Bildungsinhalte waren sehr politisch. Rechtlosigkeit, Abhängigkeit und Ausbeutung von Frauen und Mädchen waren ihre Themen. Bildungsarbeit fand zum einen vor allem durch Diskutieren, Lesen und auch das praktische Erlernen von öffentlichen Veranstaltungsorganisationen statt. Die Frauen lernten aber nicht nur das Verteilen von Flugblättern, sondern wurden selbst zu deren Verfasserinnen. Damit fand die proletarische Frauenbewegung eine ganz eigenständige Form von Bildungsarbeit, die einen enormen Beitrag dazu geleistet hat, Frauen selbstbewusster politisch teilhaben zu lassen. Zu der Arbeit des Dresdner Frauenbildungsvereins schreibt dessen damalige Leiterin Käthe Dunker ihrer Tochter.
Ich habe ja von 1898 bis 1904 hauptsächlich diese Arbeit gemacht. Am wichtigsten ist es, nicht Vorträge, sondern Diskussionen zu halten. Allgemeine Erörterungen über Kindererziehung, über die Schule, die Nahrungsmittelverwertung, gegen die Furcht vor frischer Luft, gegen Kastengeist und Klatsch. Immer von den kleinen persönlichen Dingen zu den Ursachen und Zusammenhängen zu stoßen. Es ist eine große, befriedigende Aufgabe. In letzter Linie kommt die politische Aufklärung dabei nicht zu kurz.
Neben den proletarischen Frauenbewegungen war der Deutsch-Evangelische Frauenbund einer der einflussreichsten Organisationen des 20. Jahrhunderts. Der Verein trat für religiös-sittliche Erneuerungen ein. Die Bildung von Frauen sollte vor allem unverheirateten Frauen und Arbeitenden die Existenz sichern. Politische Bildung zielte vor allem auf eine christlich dienende und sozial verantwortungsbewusste Lebensweise von Frauen ab. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die konservative Frauenbewegung zunehmend nationalistischer. Die sogenannte Mütterlichkeit sollte zur Rettung von Volk, Vaterland und Kirche dienen und eine Gegenbewegung zu den Radikalfeministinnen und Sozialdemokratinnen bilden. Innerhalb dieser konservativen Bewegung gründeten sich im Jahr 1915 die Reichsverbände der Hausfrauen. Für sie waren die Funktionen und Ziele von Frauenbildung klar definiert. Frauen sollten das Drinnen regeln, sich aber nicht in öffentliche Belange einmischen. Innerhalb von Politik und Kultur hat damit das konservative, zunehmend nationalistisch geprägte Frauenbild zu dieser Zeit Wege für die Geschlechterrollen innerhalb faschistischer Ideen geebnet. Bis zum Nationalsozialismus waren es also vor allem die radikalen Feministinnen sowie gewerkschaftliche und linksorganisierte Frauengruppen, welche Verbesserungen der politischen Bildung für Frauen und Mädchen zu schaffen versuchten. Mit der Herrschaft der Nationalsozialisten zwischen 1933 bis 1945 kam jedoch in diese innovativen Forderungen ein radikaler Bruch. Politik wurde ab da an vom Staat wieder zur Männerdomäne erklärt. Frauen wurden weitestgehend ausgeschlossen aus höheren Bildungsangeboten wie Gymnasien und Hochschulen, und durch die Zerschlagung gewerkschaftlicher und linker Vereine wurde auch der Großteil politischer Frauenbildungsvereine ihrer Grundlage beraubt. Frauenverbände wurden nur unter nationalsozialistischem Leitbild weitergeführt. Die deutsche Frau war Ehefrau und Mutter. So erklärte die BDM-Reichsreferentin Jutta Rüdiger 1939 schriftlich:
Die Jungen werden zu politischen Soldaten und die Mädel zu starken und tapferen Frauen erzogen, die diesen politischen Soldaten Kameraden sein sollen. Und unsere nationalsozialistische Weltanschauung später in ihrer Familie als Frauen und Mütter leben und gestalten. Und so wieder großziehen eine Generation der Härte und des Stolzes. Wir wollen darum bewusst politische Mädel formen. Das bedeutet nicht Frauen, die später in Parlamenten debattieren und diskutieren, sondern Mädel und Frauen, die um die Lebensnotwendigkeiten des deutschen Volkes wissen und dementsprechend handeln.
Politisch aktive Frauen, Feministinnen, religiöse, humanistisch gebildete, homosexuelle und linke Frauen wurden inhaftiert, gefoltert und ermordet. Jahrzehntelang gesammeltes Wissen der erklärten Staatsfeindinnen wurde zerstört und wird bis heute noch versucht zu rekonstruieren.
Es wuchsen einst fünf junge Mädchen, schlank und schön am Memelstrand. Es wuchsen einst fünf junge Mädchen, schlank und schön am Memelstrand. Sing, sing, was geschah, keine den Brautkranz wand. Ja, sing, sing, was geschah, keine den Brautkranz wand.
Nach dem Zweiten Weltkrieg waren Bildungsangebote vor allem durch eine antifaschistische Umerziehung der alliierten Mächte geprägt. Im Osten als auch im Westen gründeten sich Frauenvereine neu und wieder und bildeten an vielen Orten antifaschistische Frauenausschüsse, die neben der notwendigen Wiederaufbauarbeiten auch Alltagshilfe leisteten sowie politische Aufklärung und Bildung boten. Dabei knüpften sie vor allem an die liberalen und linken Traditionen der früheren Frauenbewegungen an. Ihre Forderungen bezogen sich wieder auf gleiche Bildung und Rechte für Frauen sowie Teilhabechancen im öffentlichen und politischen Leben. In den ersten Jahren nach dem Krieg gab es dabei zwar vielfältige Angebote, politische Bildung interessierte damals allerdings nur eine Minderheit. Für Bildung blieb den Frauen kurz nach dem Krieg kaum Zeit. Dazu kam eine gewisse Politikverdrossenheit, ja sogar Abwehrhaltung, hervorgerufen durch die ständige Propaganda der Nationalsozialisten. Ende der 40er und 50er Jahre wurden Frauen wieder mehr in das Häusliche gedrängt. Durch die Rückkehr von Kriegsgefangenen, steigende Arbeitslosenzahlen und eine von Politik geförderte sogenannte Stabilisierung von Ehe und Familie. Frauenbildung fand bis zu den 70er Jahren vor allem in drei Bereichen statt. In den Volkshochschulen, in der kirchlichen Frauenbildung und in der gewerkschaftlichen Frauenarbeit. In den Volkshochschulen sowie den kirchlichen Frauenverbänden war die politische Bildung stark auf Ehe- und Familienbildung ausgeprägt. In den Volkshochschulen stand zudem das Funktionieren einer bürgerlichen Demokratie im Fokus. Die gewerkschaftliche Frauenarbeit knüpfte stark an ihre Vorgängerinnen in den 20ern an und forderte immer noch Lohngleichheit, Verbesserung des Arbeits- und Mutterschutzes und Entlassungen von Müttern. Laut der Soziologin Renate Wurms fehlte es der Frauenbildungsarbeit in den 50ern insgesamt aber an nötiger Radikalität und auch an Weitblick. Verbreitet war die Auffassung, dass es auf die einzelne Frau ankäme, um ihre eigene Gleichberechtigung zu kämpfen. Welche Strukturen das im Allgemeinen den Frauen verunmöglichte, wurde kaum bis gar nicht thematisiert. In den 60er Jahren wurden sowohl im Osten als auch im Westen wieder mehr Arbeitskräfte benötigt. Unter diesen Umständen wurde ein Drei-Phasen-Modell für Frauen propagiert. Dieses sah vor, eine Berufsausbildung und eine berufliche Tätigkeit bis zur Geburt des Kindes, ein paar Monate Familienarbeit und schließlich eine Wiedereingliederung ins Arbeitsleben. Programme in der Bildungsarbeit für Frauen richteten sich auch nach diesem Modell. Die Frauen sollten lernen, wie sie sowohl Haushalt als auch die Erwerbstätigkeit managen können. So sehr die Frau zur damaligen Zeit noch an ihre häuslichen Tätigkeiten gebunden war, wurde in dieser Zeit dennoch der Grundstein dafür gelegt, Hausarbeiten auch als Arbeit zu begreifen, welche eine gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung hat.
Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein, sagt mein Mann, wie eine Frau sich überhaupt beklagen kann. Ist unbegreiflich, sagt mein Mann.
Es geschehen hier Verbrechen. Es geht um das reale Leben von Zehntausenden und Hunderttausenden von jungen Menschen, die ihrer realen Lebenschancen beraubt werden.
Diese Meinung vertrat der Philosoph und Pädagoge Georg Picht vor vielen demonstrierenden Studenten am 1. Juli 1965. Schon damals warnte er besonders die Politik davor, dass Deutschland nicht konkurrenzfähig bleiben könnte, wenn die Missstände in der Bildung weiter ignoriert würden. Dabei ging es im Allgemeinen um Planungsmängel im Bildungsbereich, Lehrermangel vielerorts und geringe Bildungschancen der Arbeiterkinder. In Deutschland absolvierten zu der Zeit nur rund 6,8% der Schüler eines Jahrgangs das Abitur. Im Vergleich dazu waren es in den skandinavischen Ländern ca. 20%. Parallel dazu bekam die zweite Welle der Frauenbewegung Aufwind. Helge Pross schuf 1969 mit ihrem Werk über die Bildungschancen der Mädchen in der Bundesrepublik den Grundstein für die Frauenbildungsarbeit. Dazu schrieb sie:
Wohnt das Mädchen überdies noch in Bayern oder Rheinland-Pfalz und gehört es einer katholischen Familie an, so grenzt es ans Wunderbare, wenn es zum Abitur gelangt. Völlig unabhängig von der Begabung ist sein Bildungsweg, von vornherein durch die Geschlechts- und Schichtzugehörigkeit determiniert.
Das Thema rückte weiter in die Öffentlichkeit. Viele realisierten, dass der Verfassungsgrundsatz der Gleichheit der Geschlechter zwar schon lange niedergeschrieben war, jedoch keine Bedeutung für den Alltag der Frauen zeigte. Dies galt sowohl für Ost- als auch für Westdeutschland. Doch mit der Teilung zeigte sich durch die unterschiedlichen Umstände auch eine abweichende Entwicklung in Ost und West. Auch in den folgenden Erläuterungen kommen wir nicht drum herum, auf die Emanzipation der Frauen einzugehen, da sie so eng verbunden ist mit der Entstehung der politischen Bildung. Schauen wir uns zunächst die Entwicklung in Westdeutschland an. Gefordert wurde, Frauen sollten Beruf und Familie vereinbaren, bekamen dabei aber kaum Unterstützung.
Er muss zur Firma gehen, Tag ein, Tag aus, sagt mein Mann. Die Frau Gemahlin ruht sich aus zu Haus, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann. Wie gut ich's habe, sagt mein Mann, dass ich auf Knien meinem Schöpfer danken kann. Wie gut ich's habe, sagt mein Mann.
Die Lohnungleichheiten, fehlende Aufstiegschancen trotz gleichwertiger Qualifizierung im Vergleich zu männlichen Kollegen und der fehlende Zugang zur Politik machten sich zunehmend bemerkbar. Zudem fehlten überall Krippen- und Kita-Plätze. In dieser Zeit prägten besonders Frauen aus der Mittelschicht die Frauenbildungsarbeit. Sie hatten Zugang zu Bildung und die Möglichkeit, sich zusammenzuschließen. Aus dem Gefühl heraus, selbst in den Studentenbewegungen Menschen zweiter Klasse zu sein, formten sich Frauenbewegungen. Sie wurden aktiv, organisierten Kinderbetreuung, Kinderläden und politische Aktionen. Sie schufen sich selbst Räume, in denen sie sich Möglichkeiten gaben, am gesellschaftlichen Geschehen teilzuhaben. Verschiedenste Gruppierungen zogen die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich und konnten nun fundamentale Themen ansprechen und bearbeiten. Zentral war dabei die Frauendiskriminierung in Beruf, Familie, Politik und Gesellschaft. Einschneidend für viele Generationen war dabei die Errungenschaft der Aktion 218. Der Einsatz begann schon 1968. Bei dieser Unternehmung mit dem Ziel der Abschaffung des Paragraphen 218, also dem Verbot des Schwangerschaftsabbruchs, entstanden zahlreiche Gruppen über die Studentenbewegungen hinaus. Betroffen waren nun mehrere Generationen und Frauen aller Berufsfelder. Im Zuge dessen bildeten sie Arbeitsgruppen, in denen sie Stellen zur Beratung und Selbsthilfe einrichteten. Sie arbeiteten Argumentationen und bereiteten Aktionen vor, in denen sie diese kundtaten und damit versuchten, andere zu überzeugen, sich anzuschließen.
Wir gehen in eine öffentliche Illegalität.
Prominente Unterstützung erhielten sie im Artikel der Zeitschrift Stern, in dem sich 374 Frauen dazu bekannten, schon abgetrieben zu haben. Damals eine Straftat.
Hier wird getötet.
Entschuldigung,
Sie töten.
Haben Sie Kinder?
Ich habe zwei Kinder.
Ich habe sechs.
und deshalb stehe ich hier.
Mitinitiiert wurde dies durch die Journalistin Alice Schwarzer, die heute als bekannteste Feministin Europas gilt. Und obwohl diese Aktion erst 1974 das Ergebnis einer Gesetzesänderung brachte, brach das Sprechen über dieses Tabuthema für viele Menschen das Schweigen. Ab dieser Zeit, also nach 1970, wurden Erfolge greifbar. Frauen erlebten sich als politisch wirksam. Politische Frauenbildung nahm Einzug in die Erwachsenenbildung. Arbeitsgruppen und Foren von und für Frauen wuchsen. Jedoch waren bis dahin eher mittelständige, feministische Frauen beteiligt. Es fehlte eine Strategie, um größere Zielgruppen erreichen zu können, nämlich Hausfrauen, Mütter, Alleinerziehende, Arbeiterinnen und Rentnerinnen. Diesen Ort stellte die Volkshochschule zur Verfügung, sowie das erste Frauenzentrum Deutschlands, das 1973 in West-Berlin eröffnete. Die Angebote waren vielfältig und je mehr Frauen die Veranstaltungen besuchten, umso mehr Dozenten meldeten sich zu Wort. Es entwickelten sich mit der Zeit klare Konzepte, die in der Zielstellung einig waren. Den Frauen sollte Wissen vermittelt werden, um sie zu befähigen, an Diskussionen teilzunehmen und ihren Standpunkt zu verteidigen. Dazu ging es zunächst darum, den Teilnehmerinnen die Zusammenhänge zwischen der politischen Lage und ihrer Rollenzuschreibung aufzuzeigen. Zwei Ansätze beeinflussten dabei die politische Frauenbildung besonders. Zum einen die emanzipatorische, zum anderen die feministische Frauenbildung. Unterschiede lagen darin, dass der erstere Ansatz Wege suchte, um die Frauen beruflich weiterzubilden, wohingegen der feministische sich mit dem Weltbild befasste, in dem die Frauen aktuell lebten. Sie lernten das Erkennen von patriarchalen Strukturen. Unter dem Motto »Das Persönliche ist politisch« gewannen besonders Gesprächsgruppen an großer Bedeutung. Gesprochen wurde dort über Gefühle und Befindlichkeiten, um klarzumachen, dass diese in der männerdominierten Politiklandschaft nicht individuell, sondern gesellschaftlich verursacht sind. Um sich jedoch nicht im Persönlichen zu verrennen, galt es, Methoden in der politischen Frauenbildung zu vermitteln. Nur durch Analyse des kulturellen, politischen und sozialen Umfeldes kommt man zu Urteils- und Kritikfähigkeit. So können Interessen artikuliert sowie Handlungsstrategien zur Durchsetzung jener erstellt werden. Genau das machte politische Bildung in den 70er Jahren aus. Ab 1978 wurde das Frauenprogramm erheblich ausgeweitet. Die Anzahl der Gesprächsgruppen wuchs und Seminare wurden höher frequentiert angeboten. Es entstand eine eigene Fachgruppe im Fachbereich Gesellschaft und Politik. Durch den stetigen Wuchs der Teilnehmerinnenzahlen entstand zur Orientierung eine Konzeption.
Die Volkshochschule stellt sich im Rahmen der politischen Bildungsarbeit die Aufgabe, insbesondere den Bevölkerungsgruppen ein Bildungsangebot zu machen, die aufgrund ihrer Lebens- und Arbeitssituation sowie ihres Bildungsganges nur schwer in der Lage sind, ihre Interessen in unserer Gesellschaft zu artikulieren und wahrzunehmen. In diesem Zusammenhang sehen wir die Notwendigkeit der spezifischen Frauenbildungsarbeit, weil Frauen in unserer Gesellschaft noch immer in vielfältiger Weise und auf fast allen Gebieten des gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens benachteiligt sind.
Aus Frauenzentren wurden Frauenprojekte, Forschungs-, Bildungs- und Informationszentren und Frauenschulen. Diese Strukturen festigten sich ab den 80er Jahren, Themen wurden ausdifferenziert, um bestimmte Frauengruppen gezielter zu erreichen. So entstanden eigene Vereine, die beispielsweise aus Müttern, Migrantinnen, homosexuellen Frauen oder Wissenschaftlerinnen bestanden. An der Volkshochschule in Dortmund wurde zu dieser Zeit eine Stelle eingerichtet, deren Besetzung sich ausschließlich mit der Weiterentwicklung des politischen Frauenbildungsbereichs befasste. Währenddessen spielte sich in der DDR eine etwas andere Szenerie ab.
Wenn Mutti früh zur Arbeit geht, dann bleibe ich zu Hause.
Dort gehörte das Ziel der Gleichstellung der Frauen von Anfang an zum politischen Programm dazu.
Ich binde eine Schürze um und feg die Stube aus.
Beeinflusst von sozialistischen Ansätzen und dem Mangel an Männern war man davon überzeugt, dass gesellschaftlicher Fortschritt nur möglich ist, wenn die Frau am politischen Leben teilnehmen kann. Man sprach offiziell schon vom erfolgreichen Abschluss der Emanzipation der Frau.
Das Essen kochen kann ich nicht, dafür bin ich zu klein.
Im Alltag sah das jedoch ganz anders aus.
Den Staub hab ich schon oft gewischt, wie wird sich Mutti freuen?
Die berufsfähige Frau war Normalität. Ausreichende Betreuungsangebote, Lohnangleichungen, Weiterbildungsmöglichkeiten und Sonderregelungen wie das Babyjahr machten dies möglich. Die Politik führte eine sogenannte Mutti-Politik und steckte die Frau trotz Berufstätigkeit überwiegend in die Rolle der Mutter und Hausfrau. All diese Zugeständnisse, die das Vereinen von Arbeit und Familie erleichtern sollten, erstickten die wahre Emanzipation. Ansätze feministischer Bewegungen wurden von der stark männerdominierten Politik nicht ernst genommen. Dabei war die Ungleichheit in den eigenen Reihen am sichtbarsten. Im Ministerrat saß lediglich eine Frau, Margot Honecker. Die restlichen 37 Stellen waren von Männern besetzt. Erst ab den 80er Jahren wandten sich die Frauen von dem Demokratischen Frauenbund Deutschlands ab und riefen eine neue Frauenbewegung ins Leben. Sie wollten ihre Themen selbst bestimmen und politisch ernst genommen werden. Viele dieser Gruppen funktionierten zunächst unter dem Dach der Kirche und in Eigenregie. Zu den Gruppierungen gehörten unter anderem Frauen für den Frieden, lesbische Frauengruppen und auch kirchliche Frauengruppen. Sie vernetzten sich in Frauen- und Kirchentagstreffen, gaben Zeitschriften heraus, veranstalteten Workshops und hielten über persönliche Bekanntschaften Kontakt. Anders als in der BRD schafften es die Frauen hier nicht, Massen der Bevölkerung in Bewegung zu setzen. Grund dafür waren die sehr stabilen Machtverhältnisse. Dennoch schafften sie es sich gegenseitig über politische Themen wie die atomare Aufrüstung und Militarisierung der DDR aufzuklären und sich auch dagegen zu engagieren. Das alles spielte sich immer mit Angst ab, denn trotz dem Schutz durch Kirche und Vereine mussten Frauen immer mit Repressionen rechnen. Zur Wiedervereinigung versammelten sich unter dem Motto »Wer sich nicht wehrt, landet am Herd« ca. 1200 Frauen der DDR und gründeten den Unabhängigen Frauenverband. Entstanden aus Angst, das konservative Frauen- und Familienbild der BRD würden die politische Teilhabe der Frauen zunichte machen. Es warteten viele Herausforderungen und viele Verständigungsversuche auf die Frauengruppierungen, die sich ihre Emanzipation zwischen so unterschiedlichen Umständen erkämpft hatten. Eine gemeinsame Errungenschaft stellte die Ergänzung des Grundgesetzes Artikel 3 Absatz 2 dar. Dort heißt es:
Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
Die lang geleugneten Benachteiligungen der Frauen werden damit als existent erklärt. Wichtig ist diese Ergänzung vor allem für die weitere Finanzierung von politischer Bildung von Mädchen und Frauen. Laut der Bundeszentrale für politische Bildung sind Frauen in den letzten Jahrzehnten so präsent wie noch nie.
'91 trat für das wiedervereinigte Deutschland das 8. Buch des Sozialgesetzbuches in Kraft, in dem das Kinder- und Jugendhilfegesetz steht. Unter § 1 Absatz 1 steht: Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Ich finde, dass unter diesem Recht auch das Recht auf politische Bildung fällt und es geschlechtsunabhängig ist. Es steht also jedem jungen Menschen zu. Auf die Geschlechter von Mann und Frau wird in § 9 des SGB 8 eingegangen. Dort steht unter Absatz 3: Die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen sind zu berücksichtigen, Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen ist zu fördern. Mit diesen Paragraphen ist also die Mädchen- und Frauenarbeit im Gesetz verankert und gehört somit zur Jugendhilfe bzw. der Jugendbildung. Doch was ist die Mädchenarbeit und wie sieht diese aus? Pädagogin Claudia Wallner definiert sie folgendermaßen:
Mädchenarbeit ist die geschlechtsbewusste und parteiliche Arbeit weiblicher Fachkräfte mit Mädchen und jungen Frauen.
Kleiner Einschub von mir. Koedukative Einrichtungen sind Einrichtungen für Jungen und Mädchen. Weiter schreibt Wallner:
Mädchenarbeit kann in Mädchengruppen ebenso stattfinden wie im Einzelkontakt oder im Kontakt in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen und Angeboten. Sie bietet Mädchen und jungen Frauen Flankierung, Beratung, Hilfe und Aufmerksamkeit. Mädchenarbeit anerkennt die Vielfalt und Unterschiede von Mädchen. Sie nimmt so Unterschiede unter Mädchen ebenso in den Blick wie Ähnlichkeiten in den Lebensbedingungen. Mädchenarbeit findet überall dort statt, wo Frauen geschlechterbewusst und gleichstellungsorientiert mit Mädchen und jungen Frauen arbeiten.
Das war jetzt ganz schön theoretisch. Ich glaube, mit Hilfe eines Beispiels ist es besser zu verstehen. Kommen wir also nun zum Mädchenbeirat von Filia, die Frauenstiftung. 2019 wurde der Mädchenbeirat von 2 Mädchenbeirätinnen und der zuständigen Referentin auf dem Deutschen Stiftungstag vertreten. Dort ist ein Interview entstanden, aus dem ihr nun Ausschnitte hört, um den Mädchenbeirat kennenzulernen. Zunächst erklärt Referentin Janet, was der Mädchenbeirat ist und tut.
Dieser Mädchenbeirat entscheidet bei uns, welche Projekte in Deutschland für junge Frauen und Mädchen gefördert werden.
Bei der Auswahl der Projekte achten wir auf verschiedene Kriterien. Dazu sagen die Mädchenbeirätin Fanny und Maya Marie Folgendes.
Partizipation spielt auf jeden Fall eine große Rolle und dann, dass von dem Projekt und unser Menschenbild übereinstimmt und die allgemeinen Dinge, die Filia vertritt, dass die auch in diesem Projekt vertreten werden.
Ja, ein großes Anliegen ist die Förderung von Mädchen mit Mehrfachdiskriminierung oder die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind. Und in dem Zuge ist es halt auch immer wichtig, dass ein entsprechendes Projekt von der Gruppengröße her so gestaltet ist, dass es dem Thema, dem Inhalt angemessen ist. Dass da jetzt nicht 50 Leute sitzen und dann über sensible Themen sprechen und im Endeffekt verpufft dann das Empowerment. Aber eben auch der Versuch, so wie wir jetzt hier auch versuchen, sichtbar zu sein, auch der Versuch des Empowerment, das innerhalb des Projekts geschaffen wurde, vielleicht auch nach außen zu tragen, um halt Multiplikatorinnen auszubilden in den Projekten, um dann indirekt noch empowern zu können.
Ein wichtiger Teil des Mädchenbeirats ist das Empowerment. Referentin Janet erläutert nun, wie der Mädchenbeirat empowert.
Also es ist sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, weil einmal empowern wir die Mädchen und die jungen Frauen direkt im Mädchenbeirat, weil wir viele Themen auch mit ihnen bearbeiten, untereinander uns austauschen und auf der anderen Seite durch die Ermöglichung des Geldes an die Projekte empowern wir halt auch die Projekte, weil sie dadurch Mittel haben, ihre eigenen Visionen einfach voranzutreiben.
Um zu schauen, wie die Projekte liefen, besuchen wir als Mädchenbeirat einige Projekte. Hier ein Beispiel von Fanny.
Ich war letztes Jahr zum ersten Mal bei einem Projektbesuch dabei. Da haben wir gleich drei Projekte besucht in Leipzig. Und eins ist mir besonders wichtig gewesen oder fand ich besonders gut. Das war ein Workshop zu den Rollenbildern von Frauen. Und da wurde viel darüber gesprochen und viel Werbung angeschaut. Wie sind denn die Rollenbilder so in der Werbung? Und am Ende des Workshops wurde ein eigener Sticker für jede Mädchen, junge Frau erstellt, den sie dann auch am Ende bekommen haben. Und das fand ich sehr schön, dass man auch was hat, also dass der Workshop zum einen selbst empowert hat und man am Ende auch noch was hat, was einen daran erinnert und was man noch verbreiten kann.
Abschließend erzählt Maya Marie, was ihr der Mädchenbeirat von Filia persönlich gebracht hat.
Dass ich zum Beispiel ohne Filia nicht so die Möglichkeit gehabt hätte, mich selbst so zu empowern, auch überhaupt meine Stimme zu benutzen. Also ich hatte zwar eine, aber ich habe mich jetzt halt auch nicht so gesehen oder gehört oder die Notwendigkeit gesehen. Und deswegen finde ich es toll, dass da jetzt auch in der Öffentlichkeit deutlicher gemacht wird, wie wichtig die eigene Stimme ist, weil man sonst schnell den Eindruck bekommt, okay, ich habe was zu sagen, aber keiner will es hören.
Wir als Mädchenbeirat entwickeln uns weiter. So finden wir unseren Namen nicht mehr passend und fragen uns, ob nicht auch queere Menschen Teil des Mädchenbeirates sein sollten, da wir auch immer wieder Projekte mit queeren Menschen fördern. Das bringt uns, also nicht nur im Mädchenbeirat, zur Frage, ob Mädchenarbeit heutzutage noch notwendig ist oder ob geschlechtsneutrale Arbeit oder sogar Jungenarbeit durchgeführt werden sollte. Der Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten sah 2011 die jungen Frauen als Bildungsgewinnerinnen, die gebildet, klug und selbstbewusst sind. Die Jungen dagegen sieht der Arbeitskreis als Bildungsverlierer, die im Schatten der Mädchen stehen. Aus meiner Arbeit im Mädchenbeirat weiß ich, dass es sehr viele Angebote für Jungen gibt. Schon allein die vielen Sportangebote in den Sportvereinen. Jetzt denken viele, Sportvereine sind doch keine Räume politischer Bildung. Aber weil die Jungen in diesen empowert werden und sich partizipieren können, denke ich schon, dass auch Sportvereine Orte von politischer Bildung sind. Mädchen haben zwar nicht so viele Angebote für sich, aber wenn, dann nutzen sie diese mehr. Zum Beispiel bewerben sich jedes Jahr mehr Mädchen als Jungen beim Schülerstipendium Grips gewinnt. Obwohl die Mädchen ihre Chancen mehr nutzen, gibt es trotzdem sehr wenig Angebote für sie, weshalb ich es schon sehr wichtig finde, dass Mädchenarbeit weitergeführt und ausgebaut wird, um Mädchen und jungen Frauen noch mehr Schutzräume zu bieten. Der Arbeitskreis Deutscher Bildungsstätten schreibt außerdem, dass die Mädchenarbeit und die Frauenpolitik zwar akzeptiert scheinen, aber die sozialen Sicherungssysteme auf die männliche Normalbiografie ausgelegt sei. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Auch in der Entlohnung von Mann und Frau lassen sich Unterschiede erkennen, da der Mann in den meisten Fällen mehr als die Frau erhält und das zeigt ja, dass die Frau anscheinend nicht komplett dem Mann gleichgestellt ist. Heutzutage gehören zur Gesellschaft auch Menschen, die sich weder als Mann noch als Frau definieren. Meines Erachtens müssen diese Menschen genauso gefördert bzw. politisch gebildet werden wie Mädchen und junge Frauen, da sie Ähnliches erfahren. Doch da fängt das Problem schon an. Sollten Mädchen und queere Menschen gleich gefördert werden, also in denselben Angeboten? Oder sollte politische Bildung unabhängig vom Geschlecht stattfinden? Eine eindeutige Antwort gibt es meiner Meinung nach nicht. Ich denke, dass es immer vom Kontext und dem Inhalt abhängig gemacht werden sollte,
welche Gruppen von Menschen zusammen politische Bildung erfahren.
Unser Fazit lautet: Politische Bildung ist alt, vielfältig und wandelbar, aber vor allem eine der wichtigsten Bestandteile einer funktionierenden demokratischen Gesellschaft.
Sie sollte nicht nur von staatlichen Institutionen angeboten und gefördert werden, sondern auch von den Adressatinnen selbst gefordert, verändert und praktisch umgesetzt werden.
Deswegen möchten wir Frauen am Ende unseres Beitrags den Raum geben, ihre Gedanken dazu zu äußern und ihre Forderungen bezüglich politischer Bildung zu stellen.
Ich würde sagen, dass speziell für Frauen und Mädchen politische Bildung eine ganz, ganz große Rolle spielt. Einfach weil, und das ist mir selber auch passiert in jungen Jahren, einem viele Türen verschlossen werden, nur weil eben viele Berufe oder auch Denkweisen, die eben diesen politischen Abgang haben, sehr männerbehaftet sind.
Männerpolitik hat jahrhundertelang Fraueninteressen ignoriert und Frauenbeteiligung ausgeschlossen. Dass wir heute wählen können, ist also gar nicht selbstverständlich.
Politische Bildung für Mädchen und Frauen finde ich wichtig. Genau, dass die Gleichberechtigung frühzeitig vermittelt wird, Kompetenzen auch dazu gefördert werden, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen und das politische Bewusstsein bei Frauen einfach noch gestärkt wird, damit sie auch selbstbewusster ihre Standpunkte vertreten können.
Ich denke, dass man da auch seine Meinung vertreten darf, dass zum Beispiel Frauen weniger Geld bekommen für ihre Arbeit oder dass Frauen einfach ein bisschen vernachlässigt werden, dass da Frauen und Mädchen auch in der Politik da ganz viel bewirken können und sagen können, hey, wir wollen, dass sich was ändert.
Aufgrund der patriarchalen Herabsetzung von Frauen braucht es also Empowerment-Räume, damit Mädchen und Frauen merken, dass sie eine Meinung haben und diese auch vertreten können.
Wenn es Räume gibt, in denen nur Frauen und Mädchen zusammen interagieren, dass auch oft irgendwie nochmal ein anderes Zusammensein ist, als wenn es ja irgendwie gemischt ist und es in bestimmten Dosierungen vielleicht auch wichtig ist, solche Räume zu schaffen, um einfach auch ja Mädchen und Frauen vorzuleben, dass es geht, ja, dass man selbstbestimmt sein kann oder dass Frau selbstbestimmt sein kann vielleicht dann eher.
Ich glaube, wenn man junge Kinder von Anfang an mit dem Bild groß werden lassen würde, dass es keinen Unterschied basierend auf jetzt Geschlechtsidentität gibt, inwiefern man sich politisch engagieren kann, inwiefern man sich stark machen kann, inwiefern man an Politik partizipieren kann, wäre es nicht notwendig, irgendwie noch besonders einen Fokus auf Frauen oder auf Mädchen zu legen. Aber das ist natürlich noch nicht unbedingt so die Realität.
Wichtige Themen politischer Bildung sind aus meiner Sicht Gender Pay Gap, Gender Care Gap, Gewaltschutz. In allen Lebensbereichen Gewaltschutz. Also vom Arbeitsplatz über die Geburtshilfe bis zum Sport. Klimaschutz, Diversity Bildung. Also selbstverständliche Chancengleichheit und Diskriminierungsfreiheit für Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung, Herkünfte, Religion, körperlicher Voraussetzungen, Geschlechter und auch mit unterschiedlichem Alter.
Also das ist ja nicht nur, dass dieses Lernen ja nicht nur durch stumpfes Lernen, wie es so in der Schule oder in einem Studium oder Ausbildung, keine Ahnung, so erzeugt wird, also durch irgendwie, man liest was oder schreibt sich was auf oder hört irgendwie zu, sondern auch wahrscheinlich viel durch Tun und irgendwie auch Erleben. Und dass da ja auch, oder ja, Zusehen und Erfahren. Und das ist vor allem bei politischer Bildung ein wichtiger Aspekt, ist, denke ich.
Und ich würde auch sagen, dass sich solidarisieren zu können mit anderen Frauen auch eine ganz, ganz besondere und wichtige Rolle spielt und auf jeden Fall auch ein Thema sein sollte. I am hurt.